Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst heute für Kenner und Liebhaber. Es ist der sogenannte Israel-Sonntag. Man hat es wahrscheinlich schon beim Orgelvorspiel gehört. Das waren so Klänge, die an Israel erinnern. Da gibt es auch noch ein bisschen mehr. Und das Thema wird sich jetzt auch ein bisschen darum drehen. Es geht nämlich um den Bund Gottes mit Israel am Sinai. Aber dazu nachher noch mehr. Ich merke, wenn ich so rausgucke, wir haben dieses Jahr mit den Sommerferien richtig das gute Teil erwählt. Die armen Leute, die jetzt noch 3 Wochen Ferien haben, jedenfalls hier oben im Norden, die hier Urlaub machen, die wissen mal, was wir immer so haben. Ich hoffe, dass alle sich erholt haben an dieser Zeit. Manche haben vielleicht noch Urlaub vor sich. Das ist natürlich dann ein Problem. Aber manchmal kann man auch gut was draus machen. Ich möchte noch ein paar Gebrauchsanweisungen weitergeben. Manches kennt der eine oder andere schon. Wir singen mit Maske. Wir dürfen auch ohne, aber dann müsste ich jeden von euch kontrollieren, ob er geimpft, genesen oder getestet ist. Das heißt, wir müssen Eingangskontrolle haben, ihr müsst Ausweise so haben. Vielleicht gibt's irgendwann nochmal einen Gottesdienst, weil wir haben Gottesdienst für Jugendliche, dann haben wir einen für die 3Gs, dann haben wir noch einen für Senioren, dann haben wir, dass man sagt, aber das, dann würde man irgendwelche Leute ausschließen, das ist das Problem. Also wir könnten auch ohne, aber eben nur unter den Voraussetzungen, und diese Kontrollen wollen wir im Augenblick so nicht machen. Das heißt also, Maske auf zum Gesang, ich gucke dann genau, wer mitsingt, erkenne ich an der Maske, sonst kann man sie auch abnehmen, wenn man so an seinem Platz sitzt. Auch nachher ist es gut, wenn wir nach dem Gottesdienst die Seite da wieder rausgeht und die Seite da rausgeht, dann haben wir nicht so ein Gedrängel im Ausgangsbereich. Das ist ja immer nochmal so das Problem. Sonst hat sich vieles geändert, aber das will ich jetzt nicht alles erklären. Ich freue mich, dass Kirsten Ocker und Chris heute den Gottesdienst mitgestalten. Karin hat ihren freien Sonntag heute, das heißt, sie hat auch mal einen Sonntag frei, das hat sie ja auch selten genug. Deswegen ist sie heute nicht hier. Ist immer toll, dass wir auch so gute Vertretungen haben, die unseren Gottesdienst mitgestalten, dass wir nicht a cappella und dann auch hinter der Maske singen müssen. Das finde ich ganz schön. Das erst einmal vorweg. Dann habe ich weiter die Ansagen noch. Also, wir haben zur letzten Ruhe geleitet. Kurt Schwalbe, Alter von 95 Jahren. Und getauft wurde Lise Fischer. Himmlischer Vater, wir danken dir für den Täufling. Danke, dass du etwas Neues angefangen hast und deine Freundschaft anbietest. Danke für die Eltern, die das entschieden haben. Und wir bitten dich, dass du sie leitest und ihnen Gutes schenkst für ihr Kind. Wir denken auch an die Familie, die Abschied genommen hat, dass du ihnen nahe bist. Wir danken dir für das lange Leben, das du Kurt Schwalbe geschenkt hast. Danken dir für das, was du ihm gegeben hast in all dieser Zeit. Und bitten dich um deinen Frieden für all die, die traurig sind. Amen. Ein paar Ansagen noch. Die Kollekte ist heute bestimmt von der Landeskirche. Und zwar geht es um Israel-Sonntag, natürlich um Israel. Es sind 2 Projekte. Einmal der christlich-jüdische Dialog und das zweite ist pädagogische Betreuung von Flüchtlingskindern in Israel. Das gibt es da genau wie bei uns auch, dass Flüchtlinge kommen und irgendwie gucken, wie sie dort im Land Fuß fassen können. Christlich-jüdischer Dialog ist Begegnung von Juden und Christen. Jeder will das wahrscheinlich merken, wenn man bestimmte Leute oder bestimmte Gruppen, jemanden aus bestimmten Gruppen mal persönlich trifft, von dem man vielleicht immer nur im Fernsehen sieht, dann entwickelt sich einfach eine ganz andere Beziehung. Man versteht einander besser, wenn man sich mal persönlich begegnet. Und das kann zur Verständigung viel beitragen. Am Ausgang sammeln wir für die Jugendarbeit nach wie vor. Nächster Gottesdienst ist Sonntag, nächsten Sonntag, und zwar ist das etwas Besonderes. Da haben wir also erste Halbzeit hier in der Kirche Und dann gehen wir rüber zur Lohmühle, weil wir da nämlich eine Taufe haben, also eine nicht, sondern 6 Taufen von den Konfirmanden, die jetzt schon eine Zeit lang dabei sind. Ich hoffe, dass wir da trockenes, gutes Wetter haben. Deswegen haben wir das so ein bisschen geteilt, dass wir hier etwas haben und dann draußen auch noch. Dann gibt es noch die Möglichkeit, wer jemanden kennt, der das auch nicht weiß, also die Anmeldung der Konfirmanden. Das geht jetzt ja nach den Ferien wieder los. Wer das noch nicht so richtig auf dem Zettel hat, möge das bitte tun, beziehungsweise weitersagen, wo man weiß, da sind noch Leute, die darüber gesprochen haben und haben das vielleicht irgendwie gar nicht mitgekriegt. Früher war es so, dass man immer einen festen Termin hatte und wir haben jetzt das auf die Homepage gestellt, dass man dort alles findet, was man braucht und die Formulare entsprechend auch ausfüllen und dann im Büro abgeben kann. Essen in Gemeinschaft geht wieder los am 28. August, 12 Uhr im Gemeindehaus hier nebenan. Anmeldung bitte bei Ute und Thomas Zöller, 5019. Ich denke, es geht auch im Büro, dann wird es weitergeleitet. Aber bei den beiden hätte es dann gleich die richtige Zieladresse. Dann das Frauenwerk und die Gemeinde Kolmar, Neuendorf und Horst laden ein zu einem Open-Air-Weltgebetstagsgottesdienst und Sommerfest. Weltgebetstag ist ja eigentlich schon längst gewesen, ist im März, glaube ich, ne? Im März. Wir haben es hier schon gehabt. Und die haben es verschoben, wie vieles, auf den Sommer. Und dort kann man dabei sein, wenn man möchte. Ist gut, wenn man sich anmeldet. Ist eine Anmeldung dabei? Also Anmeldung ist Maren, da haben wir es unten. Maren.schlotfeld, Kirchenkreis, ranzau-münzerdorf.de oder die Telefonnummer. Wer das vergessen hat, kann auch nochmal nachfragen, dann können wir das nochmal sagen, auch nochmal aufschreiben oder so. Da kann man dann dabei sein. Das waren die Dinge, die ich noch ansagen wollte und möchte gerne noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir hier zusammenkommen können in diesem Gottesdienst. Und wir danken dir, dass du uns begegnest, ganz unterschiedlich. Danke für die Gemeinschaft, die du ermöglichst mit dir und untereinander. Und komm du, Heiliger Geist, und wirke du an uns mit deiner Kraft. Amen. Jetzt gibt es ein Lied, und zwar haben alle ein Gesangbuch. Nicht weiter sagen, das ist einfach nur heute mal, weil das mit dem, wir wollen es eigentlich beamen, aber das...
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Markus im 12. Kapitel. Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und mit aller Kraft. Und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen.
Lasst uns miteinander das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der Bund am Sinai, Vertrag und Beziehung, habe ich das mal überschrieben. Ich wette, jeder hier hat irgendwo schon mal einen Vertrag unterschrieben, vermute ich. Und es gibt ja manche Verträge, das ist nicht so wild, aber dann gibt es Verträge, die haben wirklich eine weitreichende Bedeutung. Also zum Beispiel auf dem Standesamt, wenn man so seinen Ehevertrag unterschreibt, das ist ja schon eine Sache, die ist langfristig gedacht. Oder wenn man ein Haus kauft und weiß, jetzt habe ich Schulden bis über alle Ohren und muss die nächsten 30 Jahre oder länger bin ich verpflichtet, jetzt das zu bezahlen. Das sind schon Unterschriften, wo man manchmal eine schlaflose Nacht hat und irgendwann muss man sagen, so jetzt machen wir das oder wir machen das eben nicht. Das ist etwas, was uns ständig in unserem Leben begegnet. Also Verträge. Im Alten Testament ist das Bund. Die hatten auch keinen Notar und die haben zwar manches auch schon aufgeschrieben, aber das war erst einmal ein Bund. Kommt ziemlich häufig vor, ungefähr 300 Mal. Und das ist so ein Vertrag wie bei uns auch. Da gibt es so Partner, die sich auf Augenhöhe begegnen, einen Vertrag schließen. Und dann gibt es natürlich auch Verträge, wo der eine sehr viel mächtiger ist, also ein König zum Beispiel mit einem gewöhnlichen Menschen einen Vertrag schließt, einen Bund schließt, wo bestimmte Dinge geregelt werden. Einen ganz besonderen Stellenwert, wirklich ganz besonderen Stellenwert, hat natürlich in der Bibel der Bund Gottes mit seinem Volk. Und irgendwo sind wir ja auch damit reingerutscht. Das ist nachher im Neuen Testament deutlich geworden, wie das Ganze gelaufen ist. Gott schließt einen Bund. Also wenn man vorne in der Bibel anfängt zu lesen, dann ist das erste, so wo es losgeht, mit Noah zum Beispiel. Mit Noah, ne? Also ich werde jetzt keine Sintflut mehr schicken und der Regenbogen ist Zeichen dafür, dass ich das nicht mehr tue. Und dann mit Abraham. Abraham, zieh aus deiner Verwandtschaft, aus all dem, was du kennst und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde und ich werde dich zu einem großen Volk machen. Übrigens, das kann man nachlesen bei Abraham, dieser Bund, das heißt im Hebräischen Karat Berit, das heißt eigentlich einen Bund schneiden. Und bei Abraham, da kommt es her, da kann man es nachlesen, also Abraham hat dann Tiere genommen, also ein Kalb und alles Mögliche, und die hat er durchgeschnitten in der Mitte. Warum das so ist, weiß ich nicht, das war einfach so, und die wurden dann hingelegt. Bloß das Geflügel, also die hat er nicht durchgeschnitten, kann man alles nachlesen. Also das war ein Bund. Und dann ist diese Geschichte, wo wie ein glühender Ofen geht dann da durch und ist das alles nachher weg. Und dieser Begriff ist einfach so geblieben. Gott schließt also einen Bund. Da haben wir schon mal. Und das Entscheidende, das worauf immer wieder Bezug genommen wird, ist der Bund am Sinai. Also Israel ist aus der Sklaverei befreit worden und sie sind so unterwegs und dann geht Mose auf den Berg, auf den Berg Sinai. Es ist nicht ganz klar, wo der gelegen hat. Das sind die Forscher noch so ein bisschen unterschiedlicher Ansicht. Es gibt so zwei Möglichkeiten, die man so finden kann. Also Israel ist unterwegs und dann geht Mose los, wieder zu Gott, also auf den Berg, in die Nähe Gottes, wo er Weisung kriegt und seine Sorgen und Nöte loswerden kann und Ordnung von Gott bekommt. Ich will euch diesen kleinen Abschnitt mal vorlesen aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 19. Etwa zwei Monate nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten die Israeliten die Wüste Sinai. Sie hatten Rephidim verlassen, waren in die Wüste Sinai gekommen und schlugen dort am Fuß des Berges Sinai ihr Lager auf. Mose bestieg den Berg, um vor Gott zu treten. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu: Richte den Nachkommen Jakobs, den Israeliten, Folgendes aus. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Richtet den Israeliten diese Worte aus. Mose steigt wieder runter. Und dann kommt noch einiges mehr. Dieses Ereignis ist die Grundlage der Gottesbeziehung von Israel. Der Bund Gottes mit seinem Volk. Wo das Volk explizit mit hineingenommen ist. Also nicht nur bei Abraham war es mit Abraham, wo eine Perspektive war, sondern mit dem Volk, mit dem ganzen Volk. Also hier ist so ein wirklich zentraler Punkt ihrer Geschichte. Mose besteigt den Berg noch als Mittler zwischen Gott und dem Volk. Und wenn man weiterliest, da geht Mose wieder hoch auf den Berg, runter vom Berg, hoch auf den Berg, runter, sagt den Israeliten, und die haben dann geantwortet, ja, wir wollen. Er geht wieder hoch und sagt, Gott, pass mal auf, die haben so geantwortet. Der war, glaube ich, nachher so richtig fit. Heute mal sagen so, wie heißen die nochmal? Trailrunner, ne? Die so wirklich so einen Berg hoch spurten. Also das erste ist Bund am Sinai, Vertrag und Beziehung. Das zweite, die Bonität. Wenn man einen Vertrag schließt, gerade wo es auch um Geld geht, wenn du zur Bank gehst und sagst, ich hätte gerne mal 350.000 Euro, dann sagt er ja auch nicht gleich, oder die Mitarbeiterin, gehen Sie mal zum Schalter, die haben das schon da zurecht gepackt, sondern da wird erstmal geguckt, sag mal, hast du auch die Sicherheiten? Bist du jemanden, dem man das anvertrauen kann? Habe ich auch die Perspektive, dass ich das wiederkriege? Also Bonität. Vielleicht hast du irgendwo anders auch noch Schulden und überall Schulden. Da hat man wenig Aussicht, dass man es wiederkriegt. Also die Bonität. Ich schaue, ob jemand zuverlässig ist. Das gibt es auch im Kleinen. Also wenn jemand die fragt, kann ich dein Auto mal ausleihen? Dann gucke ich, sag mal, wie viele Autos hat er schon zu Schrott gefahren? 5, 6, dann würde ich sagen, ach weißt du, ich glaube, das geht nicht. Aber wenn ich weiß, dass jemand, der sorgsam damit umgeht, weil ich das irgendwo erfahren habe, dann ist es was anderes. Also man guckt auch immer, passt das zueinander. Die Bonität muss gewährleistet sein. Und ich finde das Tolle, Gott sagt etwas zu seiner Bonität. Also hier in diesem kurzen Abschnitt schon. Nämlich, er sagt, ich habe euch aus Ägypten rausgeholt. Erinnert ihr euch, was ich den Ägyptern angetan habe? Ich habe euch rausgeholt aus der Sklaverei. Das war ich. Ich bin mit euch dieses ganze Stück Weg schon gegangen in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Im Augenblick sind sie noch in der Wüste, aber das ist euer Ziel. Das habe ich schon. Also ihr könnt schon zurückgucken und merken, das ist nicht irgendeiner, wo wir nicht wissen, was wir kriegen, sondern einer, dem wir am Herzen liegen. Gott macht seine Bonität deutlich. Er hat sie befreit. Und dann heißt es, ich habe euch hierher zu mir gebracht. Also in meine Gegenwart bezieht sich dann ja auch auf diesen Berg, wo das geschieht. Ihr kennt mich, könnte Gott sagen. Ihr kauft nicht die Katze im Sack. Gott unterbreitet dann sein Ziel. Ihr sollt etwas Besonderes sein. Keine Ahnung warum, man findet auch noch andere Stellen im Alten Testament. Also ich habe dich erwählt, nicht weil du besonders bist, weil du so besonders groß bist und mächtig, sondern du bist das Kleinste unter den Völkern. So. Und trotzdem habe ich euch erwählt. Das ist einfach so. Da brauchen Sie sich nichts drauf einzubilden. Hier auch, ihr sollt was Besonderes sein, einfach weil ich euch erwählt habe. Ihr seid mein Eigentum. Ich habe eine besondere Beziehung zu euch und das habe ich auch schon deutlich gemacht. Und das soll auch so bleiben. Gott schließt einen Bund mit dem Volk, obwohl ihre Bonität nicht besonders doll ist. Also von der Seite kommt jetzt nichts, dass sie sagen, pass mal auf Gott, wir haben doch und so. Sondern wenn man sich mal so die Wüstenwanderungen anguckt, war das ja durchaus durchwachsen. Gott schließt einen Bund, einfach weil er eine besondere Beziehung zu dem Volk hat. Und dann gibt es dieses Wenn-Dann. Das ist ja auch bei Verträgen so, kennt ihr, ne? Was ist, wenn einer den Vertrag nicht einhält? Oder was wird erwartet, damit der Vertrag auch wirklich auf Dauer erhalten bleibt? Wann kann man aussteigen und wann nicht? Oder welche Konsequenzen hat das, wenn einer sich nicht dran hält? Das findet man hier auch. Wenn ihr den Bund haltet, was da inhaltlich kommt, sage ich nachher noch, dann sollt ihr ein Königreich von Priestern sein. Das bedeutet, Königreich ist ja etwas ganz Besonderes und alle sind Priester. Das heißt, alle haben ein besonderes Verhältnis zu Gott. Die Priester, die waren ja dafür zuständig, für den Gottesdienst, für die Opfergeschichten, für die Begegnung mit Gott unter bestimmten Bedingungen. Da konnte ein Normaler nicht einfach eben mal so auftauchen und sagen, hallo Gott, hier bin ich. Das sollte aber, ihr sollt alle wie Priester sein. Beziehung zu Gott haben. Jeder für sich selbst und das Volk als Ganzes. Wenn ihr den Bund haltet, weil Priester einen besonderen Zugang zu Gott haben, sind, wenn man so will, nahe dran. Das kennen wir vom Neuen Testament natürlich auch schon längst, dass Jesus diese Möglichkeit eröffnet hat. Drittens, das Vertragswerk. Was steht denn drin in diesem Vertrag, in diesem Bund? Und wenn ihr ein bisschen weiterlest, dann kommt ihr auf etwas, was verhältnismäßig bekannt ist, aber nicht unbedingt sehr beachtet. Das Vertragswerk hier beinhaltet die 10 Gebote. Mose geht nachher wieder auf den Berg und dann kommt noch so einiges, aber nachher diese Geschichte, wo er mit den Tafeln wieder runterkommt. Und das ist das Vertragswerk für diesen Bund. Darin wird die Beziehung zu Gott und auch die Beziehung untereinander qualifiziert. Und das Besondere an diesem Bund ist nicht eine einfach nette Mitmenschlichkeit. Also wo Gott sagt, ich wünsche mir, dass ihr ein bisschen Liebe habt miteinander, dass ihr ein bisschen euch weniger übers Ohr haut als sonst, sondern das ist ganz anders qualifiziert. Das erste ist nämlich die Beziehung zu Gott. Ich bin euer Bundespartner. Ich habe etwas Gutes mit euch vor, aber ich wünsche mir, dass ihr euch an diese Dinge haltet. Dann funktioniert das Ganze. Wenn ihr meinen Bund haltet, dann wird das Ganze auch was. Und wenn man sich die einzelnen Gebote durchschaut, also von 1 bis 10, würde ich sagen, ist ja nichts, wo man sagt, ey, das kannst du echt keinem zumuten. Oder? Also eigentlich nicht, ich habe es nicht gefunden. Wenn da steht, du sollst nicht stehlen oder sollst nicht lügen und so, sind ja keine Dinge, wo man sagt, ey, das kannst du von keinem verlangen, das geht ja gar nicht. Das sind eigentlich ganz banale Sachen, die das miteinander regeln. Aber die Basis ist, ich bin der Herr, dein Gott. Außer mir sollst du keine anderen Götter haben. Also das ist das Erste. Wenn man das weglässt, dann bleibt ein bisschen Mitmenschlichkeit, die wir überall finden. Also versuch ehrlich zu sein und versuch die Wahrheit zu sagen und versuch möglichst nichts Schlechtes über andere Leute zu sagen und versuch doch möglichst keine Ehe zu brechen und solche Geschichten. Das bleibt so mitmenschlich über, aber das Erste ist das Entscheidende und das qualifiziert diesen Bund auch. Das andere gibt es auch überall anders, das ist also nicht typisch christlich, aber das Erste ist etwas, was Gott mit seinem Volk, was diesen Bund qualifiziert. Gott sagt, dieser Vertrag hat einen Ausschließlichkeitscharakter, also bitte nur mit mir oder gar nicht. Das ist, was vorne ansteht, nur mit mir. Und wenn ihr das nicht wollt, dann wird das mit uns nichts. Dann hat das auch schwerwiegende Konsequenzen. Also die Geschichte Israels dreht sich um diesen Punkt. Gott schließt diesen Bund mit seinem Volk. Warum? Weil er sagt hat, ich finde euch einfach besonders und ich habe euch erwählt. Mehr weiß man nicht. Und wer im Alten Testament ein bisschen rumliest, wird feststellen, das geht immer wieder daneben. Sie übertreten diesen Bund, halten sich an bestimmte Sachen nicht. Und dann gibt es Schwierigkeiten. Dann gibt es manchmal Strafgericht, manche Sachen regeln sich von selbst. Und alles wird ganz schwierig. Und dann merkt das Volk, meine Güte, wir haben diesen Bund, diesen Vertrag übertreten. Wir haben eine Menge falsch gemacht. Und dann kehren sie um. Und dann ist Gott ihnen gnädig. Und es geht wieder gut weiter. Und dann geht das wieder schief und immer wieder dieses Auf und Ab, wo das Volk aber auch immer wieder feststellt, das ist auch im Rückblick der Geschichte so, dass das und das passiert ist, liegt daran, weil wir den Bund nicht eingehalten haben. Immer wieder dieses gleiche Spiel. Und dann kommt natürlich irgendwann auch die Frage, wenn das immer wieder eine Zeit lang funktioniert und nicht mehr funktioniert, dann funktioniert das wieder. Das muss man doch mal im Grundsatz ändern können. Kriegen wir das irgendwie hin, dass es besser wird? Und das finden wir dann bei Jeremia. Also es muss was Neues kommen. Es muss was Neues kommen. Und bei Jeremia ist das. Es ist nicht damit getan, sich mehr anzustrengen, sondern er macht deutlich, es hat was mit meinem Herzen zu tun. Dinge einzuhalten oder zu tun, auch so im ganz banalen Alltag, fällt mir doch leichter, wenn ich verstehe, warum das so ist. Hier draußen auf der Straße ist Tempo 30. Du kannst ein Schild hin tun, Tempo 30. Das ist einfach erst eine Anordnung, zu der ich keine Beziehung habe. Die hat irgendeiner da mal hingemacht und hat vielleicht irgendwelche Gründe, die ich nicht kenne. Und ich ärgere mich darüber, weil diese schön gerade ist, die Strecke, und ich hab's immer eilig. Wenn ich aber hier wohne und habe kleine Kinder, und meine Nachbarn haben auch kleine Kinder, und ich weiß, die sausen immer mal raus auf die Straße, dann habe ich eine Beziehung dazu. Dann weiß ich, meine Güte, das ist gefährlich. Und dann fahre ich langsamer, weil ich eine Beziehung dazu habe. Dieses Tempo 30-Schild hat eigentlich die gleiche, erwartet das Gleiche. Aber für mich ist das einfach etwas, wo ich keinen Bezug zu habe. Und dann ist es, kann ich sagen, gut, ich bin ein sorgfältiger Mensch, ich halte mich an diese Regel einfach, auch wenn ich sie vielleicht nicht verstehe, vielleicht, obwohl ich sie sogar blöd finde, kann ich es auch machen. Der Effekt ist der gleiche, ob ich das aus eigener Überzeugung mache oder ob ich einfach mich an die Regeln halte, die ich nicht verstehe. Aber es ist ja viel einfacher, wenn ich weiß, ja, das macht wirklich Sinn, weil ich selbst weiß, hier sind kleine Kinder oder Leute, die nicht so schnell über die Straße kommen. Es braucht eine Veränderung des Herzens. Jeremia schreibt, der Herr spricht. Es kommt die Zeit, da werde ich das Volk Israel und das Volk Juda wie Saatgut aussäen. Menschen und Tiere, dass sie wachsen. Eins achtete ich unerbittlich darauf, sie zu entwurzeln und auszureißen. Ich brachte Verderben und Unheil über sie, aber genauso beharrlich will ich dafür Sorge tragen, dass sie wieder wachsen und gedeihen, spricht der Herr. Man wird dann nicht mehr sagen, die Eltern essen saure Trauben und die Kinder bekommen davon stumpfe Zähne. Nein, jeder wird nur für die bösen Taten bestraft, die er selbst begangen hat. Es sollen ausschließlich diejenigen stumpfe Zähne bekommen, die selbst die unreifen Trauben gegessen haben. Es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit meinem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an die Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben. Deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen. Und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seine Freunde belehren und keiner seinen Bruder ermahnen. Lerne den Herr kennen. Denn alle werden mich kennen. Alle, vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr. Und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten denken. Also Jeremia spricht von der Veränderung des Herzens. Es braucht ein neues Herz. Und das ist das, wofür Jesus gekommen ist, wofür der Heilige Geist gekommen ist, dass die Herzen verändert werden, weil Beziehung da ist. Nicht einfach nur etwas, was ich abarbeiten muss, zu dem ich keinen Bezug habe, irgendwelche Vorgaben und Anordnungen. Das wird in der Abendmahlszene deutlich, wo Jesus sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Also der neue Bund, das neue Testament, das ist etwas Besonderes. Da geht es nämlich um Vergebung und da geht es um ein neues Herz. Und so sind alle, die an Jesus glauben, mit hineingenommen in diesen Bund, diesen alten Bund am Sinai, den Jesus neu definiert in seinem Blut. Dass er nämlich den Zorn Gottes, der immer noch über uns ist, dass er den Zorn Gottes auf sich geladen hat. Und darum sind wir nicht unter dem Zorn. Gott hat den Bund erneuert. Und dabei geht es nicht darum, die Anordnung einfach abzuschaffen. Und es geht auch nicht darum, sie einfach nur abzuhaken. Das war ja die Auseinandersetzung, die Jesus mit den Pharisäern auch hatte. Die gesagt haben, wir müssen den Bund halten, indem wir alle Ordnungen haarklein einhalten. Und wenn das alle schaffen, dann ist der Bund erfüllt von unserer Seite. Egal, wie du innerlich dazu stehst, wichtig ist nur, dass du es tust. Ist ganz schön fürs Miteinander. Aber es ist so nicht zu schaffen. Und Beziehung zu Gott, das erste Gebot, kannst du nicht anordnen. Jetzt tu Gott mal lieben. Gott an die erste Stelle zu setzen, darum geht es. Wir haben es in der Lesung gehört, gerade eben, wo es zusammengefasst ist. Du sollst Gott lieben und so weiter und deinen Nächsten. Das ist genau das, was die 10 Gebote auch haben. Beziehung zu Gott, Beziehung zueinander ist dort geregelt. Eigentlich ganz einfach. Der Zorn Gottes, unter dem jeder steht, der die Ordnung nicht einhält, sagt Paulus, wenn du eine Sache nicht einhältst, dann fällst du raus aus diesem Bund. Dann stehst du unter dem Zorn. Das hat Jesus auf sich genommen, das hat ihn sein Leben gekostet. Wofür? Dass wir nicht aus dem Bund rausfallen, einen Bezug haben zum Vater im Himmel. Das ist wieder dieses Priesterbild. Wir können kommen, wir können uns ihm nahen und brauchen niemanden dazwischen. Und das ist das, wofür Jesus gestorben ist, wofür er geworben hat. Und das ist so schwer zu verstehen. Heute wie damals auch. Die Gegner Jesu haben ihm nämlich genau das vorgeworfen, was heute in unserer Praxis scheinbar sich so schleichend immer mehr umsetzt. Sie haben ihm vorgeworfen, du schaffst diesen Bund ab. Du schaffst die Gebote ab, weil du heilst am Sabbat und du tust diese Dinge, die man nicht tun darf, wie sie meinten. Du schaffst das Ganze ab. Also alles, was in diesem Vertrag drinsteht, inhaltlich, wofür wir uns verpflichten, das wird rausgenommen. Bei dir sagen seine Gegner, Jesus, da ist nur noch so ein bisschen Liebe, Liebe, Liebe und seid nett und seht das alles nicht so eng. Das werfen sie ihm vor. Und Jesus sagt, nein, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen, sondern um es zu erfüllen. Erlösung. Und darum ist es so, dass Jesus sagt, wenn du mir vertraust, dann nehme ich dich mit hinein, mit auf diesen Weg. Wenn du bereit bist, dich auf den Weg zu machen, und vielleicht ist es manchmal erstmal eine Entscheidung, wo du dich auch durchkämpfen musst, dann wirst du diese Beziehung zu Gott kriegen können. Und dann wirst du auch inhaltlich wachsen können. Ich ermögliche dir ein Miteinander mit den anderen. Und dazu sind diese Ordnungen, die Gott gegeben hat, durchaus hilfreich und kein Klotz am Bein. Und in unserer Zeit merke ich einfach so, dass wir immer weiter dahin gehen, dass es gar kein Unrecht mehr gibt. Das Unrecht wird abgeschafft. Und wenn ich kein Unrecht mehr habe, brauche ich auch keine Vergebung. Ich brauche auch keine Erlösung. Ich brauche auch keinen Gott. Ich brauche es alles nicht mehr, weil ich bin eigentlich der Maßstab dessen, was gilt. Die Ordnungen, die in dem Bund drin sind, die werden mehr und mehr unserer Beliebigkeit unterworfen. Ich brauche keine Vergebung, weil ich mache doch nichts falsch. Das machen doch alle. Oder das geht doch heutzutage gar nicht mehr anders. Sonst würde ich überhaupt nicht klarkommen, wenn ich das nicht so machen würde. Jesus hat Schuld niemals legalisiert, sondern er hat Vergebung als Angebot für Schuld den Menschen übermittelt. Sonst brauchen wir keine Erlösung. Brauchen wir nicht. Und das ist so etwas, wo ich ein bisschen Sorge habe. Denn es funktioniert nicht, wenn wir unsere eigenen Maßstäbe sind. Und zwar jeder für sich selbst, dann wird das Miteinander auf Dauer, wird es korrupt und egoistisch. Und eine ganze Gesellschaft geht daran zugrunde, davon bin ich überzeugt, wenn man nicht gemeinsame Werte und Maßstäbe wirklich akzeptiert. Wenn man das nicht mehr tut, dann ist mir der andere egal. Dann nehme ich, was ich kriegen kann, mit Mitteln, die ich mir selber überlege, die ich selber gut finde, weil das alles möglich ist. Also das Unrechtbewusstsein, das sinkt. Und wisst ihr, da wo der Heilige Geist kommt, das ist so auch also ein Merkmal von Erweckung. Das ist interessant. Da wo Erweckung geschieht, wenn man das mal so hört und liest, hat das ganz viel mit Erkenntnis zu tun. Meine Güte, mein Leben ist ja gar nicht so toll. Und da ist eine Menge wirklich Müll drin. Den hatte ich immer irgendwie so untergewühlt und ich muss umkehren. Und sie kommen zu Gott und sagen, Gott, es ist so viel Mist bei mir drin. Vergib mir, ich möchte neu anfangen. Die kommen einfach, da hat keiner gesagt, ey, pass mal auf, ich erzähle dir mal, was du alles falsch gemacht hast. Die merken das in dem Herzen plötzlich, was da alles nicht gut ist. Und sie fangen an, umzukehren, um Vergebung zu bitten, Vergebung erfahren und kriegen eine ganz neue Freude und begegnen Gott und sind begeistert, das zu tun. Das sind so die Grundelemente, wo Erweckung passiert. Das geschieht manchmal einfach so. Aber es hat immer damit zu tun. Und dann wird auch deutlich, was Vergebung und Erlösung ist. Und es ist der Heilige Geist, der uns diese Dinge offenbart, im eigenen Leben, im Miteinander, der die Augen öffnet. Ich brauche Vergebung, weil mein Leben nicht rund läuft. Sonst laufen wir herum wie jemand, der eine tödliche Krankheit hat und ständig den Leuten sagt, mir geht es gut. Ja, warum denn? Ja, die Krankheit, die ich habe, die ist vor 2 Jahren abgeschafft worden. Die gibt's nicht mehr, sagen die Leute alle. Die ist weg. Und du siehst, sind wir das total schlecht. Und irgendwie merkt ihr das selber auch. Aber weil die Gesellschaft beschlossen hat, dass es abgeschafft, geht es ihm gut. Tut's aber nicht. Unsere Perspektive ist ein Königreich von Priestern. Begegnung mit Gott. Und in diesem Licht, da wird manches nochmal wieder deutlich, was im Grau unseres Alltags so verschwimmt. Dazu sind wir bestimmt. Du und ich, Königtum von Priestern. Ein Königreich, in dem Gott Mitte ist. Ein König, ein Vater, von der Liebe jeden Tag zu uns fließt, der zu seinem Wort steht. Amen. Es ist ja eine alte Tradition, wer in die Apostelgeschichte schaut, der kriegt so Beschreibungen auch von Gottesdienst. So eine ist, die Gemeinde kommt zusammen und jeder bringt was mit. Also wenn wir hier sagen, jeder bringt was mit, dann guckt ihr gleich nach den besten Rezepten für einen Nudelsalat habt, richtig? Wir kennen das nur so. Aber Gottesdienst ist eigentlich, wenn man es in der Apostelgeschichte nachliest, etwas, jeder bringt was mit. Der eine hat dann einen Bibelvers und der andere hat einen tollen Gedanken. Der andere hat etwas, was er mitbringt, was er auf dem Herzen vor Gott hat. Und dazu gehören natürlich auch Gebetsanliegen. Weil nicht jeder alles weiß und manchmal ist es gut, das miteinander zu teilen und das gemeinsam vor Gott zu bringen. Also ist eigentlich was ganz Altes, was wir hier machen, gar nicht besonders neu. Und ich finde es einfach toll, dass wir das so tun können hier im Gottesdienst. Es gibt durchaus Gemeinden, die können sich das überhaupt nicht vorstellen. Ich finde es aber schön, dass wir da so mehr und mehr Freiheit gewinnen, weil es ja manchmal auch was sehr Persönliches ist. Aber das macht das Ganze kostbar. Also das kennst du wahrscheinlich. Wenn du etwas, was dir wirklich am Herzen liegt, mit anderen teilst, dann schätzen die das auch viel mehr, weil es was Kostbares ist. Merkt man einfach. Mir geht's immer so, wenn ich was verschenke, was ich am liebsten selber behalten würde, dann weiß ich, das ist nicht irgendein Klöderkram. Da freuen die anderen sich wahrscheinlich. Und das ist so mit den Gebeten auch ein bisschen so. Darum seid mutig. Den ersten lassen wir immer aus, weil der meistens Angst hat. Fangen wir einfach mit dem zweiten an, mit dem Gebet, dann ist es leichter.
Jesus, ich danke dir, dass du da bist und auch so für diesen roten Faden, den Peter so in seiner Predigt gesagt hat. Und ich will heute mal erzählen, was du mir beigebracht hast, was mir nochmal sogar total auf dem Herzen ist, so die letzten Wochen, und zwar das Segnen anderer Menschen. Wenn wir durch den Ort fahren, wenn wir an einer Ampel stehen, wenn wir im Wartezimmer sitzen oder wenn wir irgendwo Menschen sehen, die uns vielleicht nicht so gut tun, wo wir sagen, oh, dem möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so wirklich begegnen. Und du hast einfach so, auch durch eine Predigt zu mir so gesagt, wenn wir im Namen, in deinem Namen andere Menschen segnen, da passiert ganz viel, auch in dieser unsichtbaren Welt. Und ich möchte das einfach weitergeben, weil mich das einfach wieder so neu erfrischt hat, dass wenn wir Menschen in deinem Namen segnen, dass da ganz viel passiert. Und ich bete, Jesus, dass du das in unser Herz und in unser Tun umsetzt, Herr, dass wir in deinem Namen Menschen segnen. In Jesu Namen. Amen. Und du wirst was Gutes daraus tun. Amen.
Aber, lieber Vater, ich möchte dir heute die Neueinschüler anbefehlen, Herr, die jetzt zur Schule gekommen sind, Herr. dass du den Kindern beistehst, Herr, dass sie auch gut lernen können und wer das nicht kann, dass dem auch geholfen wird, Herr. Ich bitte dich, dass sie viel Freude haben, auch am Stoff, am Lehrstoff und ja, dass sie gerne zur Schule gehen, Herr, und ja, dass sie auch viel mitnehmen können, Herr. Und ich bitte dich auch für die Lehrkräfte, dass sie gute Nerven behalten. Das ist manchmal auch nicht immer so einfach. Und dass du sie alle reichlich segnest, Herr, zum Wohl der Kinder, Herr. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.
Wir denken heute Morgen an die Menschen in Griechenland, in der Türkei, die so sehr unter den Feuern leiden. Herr, erbarme dich für die Menschen, die ihre Existenz verlieren, die ihre Häuser zurücklassen müssen, die bei Null wieder anfangen müssen. Herr, erbarme dich. Und ich möchte dich auch für meine frühere Kollegin Heike bitten, die so schwer an Krebs erkrankt ist. Herr, bitte erbarme dich auch dort, dass sie die Hoffnung hat und dass ihr geholfen werden kann. Amen.
Erbarmen bitten wir Südeuropa und Türkei und Kalifornien, überall sind diese Brände jetzt sind. Erbarme dich dieser Situation der Menschen, Herr, lass mir geholfen werden. Ja, ich bitte dich, dass das Wetter sich ändert und die Feuer erlöschen. Herr, und ich bitte auch um Erbarmen für unsere Flutkatastrophen da im Ahrweiler, an der Ahr und an der Erft. Und Herr, erbarme dich, dass es ja, jetzt nicht so mit den ersten Hilfen getan, sondern dass es weitergeht, dass die Menschen Hoffnung haben und dass sie alle Hoffnung auf dich setzen, Herr. Erbarme
dich. Ja, ich habe heute Morgen ein Gebet mitgebracht nach Hebräer 13. Lass uns das zusammentun. Ich bete dafür, dass der Gott des Friedens, der unseren Herrn und wunderbaren Hirten Jesus aus dem Tod herausgeführt hat, nachdem dieser den neuen, ewigen Bund mit seinem Blut besiegelt hatte, uns die Kraft gibt, das Gute zu tun. Nur so sind wir fähig, seinen Willen zu erfüllen. Lasst uns alles in der Kraft unseres Herrn Jesus Christus tun, den wir bis in alle Ewigkeit loben und ehren wollen. Amen.
Und Herr, ich möchte dir so herzlich danken, dass auch hier in diesen Räumen dein Wort verkündigt wird. So haben wir heute Morgen gehört. Deine Barmherzigkeit, Herr, der Mensch kann das Gesetz nicht selber erfüllen. Aber wenn er ein neues Herz hat, und das ist durch Jesus Christus gekommen, so ein Geschenk, ein ewiges Geschenk. Und dafür wollen wir dich immer wieder erheben und Danke sagen, dass du dich über uns erbarmt hast und dass wir nicht die Gesetze so abarbeiten müssen, sondern dass du uns ein neues Herz gibst, das in deinen Wegen läuft. Wir danken dir von Herzen. Herr, und dann habe ich noch ein Anliegen. Ich habe doch ein Anliegen für die, die jetzt so vollendet werden auf der Erde, die jetzt sterben. Und ich will da stellvertretend meine Schwägerin Ilse nennen, Herr, dass du es mit ihrem Ende gut machst. Und du hast mir heute Morgen gezeigt, du stillst den Tyrannen Siegesgesang. Wenn der Feind denkt, er hat den Sieg, du hast den Sieg. Und darüber preise ich dich von ganzem Herzen. Mach du es mit ihrem Ende gut. Amen.
Und ich bete heute nochmal für unsere Gemeinde hier am Ort, dass die Menschen doch dich erkennen, dich annehmen. Heiliger Geist, komm, erfülle unsere Gemeinde, auch die umliegenden Dörfer. Lass sie nicht verloren gehen. Du liebst jeden einzelnen Menschen, so wie er ist. Komm, erfülle ihn mit deinem guten Heiligen Geist. Amen.
Jesus, und ich möchte dir so danken für deine Liebe, für deine bedingungslose Liebe, für deine Gnade. Herr, da ist so viel Freude und so viel Schönheit in deinem Blick, wenn du uns anschaust. Und ich bete, dass wir das sehen und wahrnehmen lernen, wie sehr wir geliebt sind. Dass du uns die Augen dafür aufmachst, dass es nicht nur Worte sind, sondern dass es wirklich die Tiefen unseres Herzens erreicht. und dass alles, was wir tun, aus dieser Liebe gegründet ist und dass wir die Menschen mit deiner Liebe sehen können, Herr, weil du bist Liebe. Und wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für die guten Gedanken, die du über uns hast, über unsere Familien hast, über unser Dorf hast, über unser Land hast. Herr, deine Gedanken sind gut und ich bete, dass du uns die Augen dafür öffnest, wie du bist.
Lass uns nun noch miteinander als Abschluss das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.